Hallo!
Hey, da sind wir wieder!
Ja, ich freue mich. Und weißt du, was ich dir sagen wollte? Gleich zu Beginn, das habe ich mir vorgenommen. Ich bin ja in Berlin und erlebe hier tatsächlich jeden Abend eine super Show und immer begeisterte Gäste. Das finde ich vor allem toll. Das habe ich tatsächlich so noch nie gehabt, dass Leute immer kommen. Jeder, egal wer hier ist, sagt, das hat mich total überrascht. Das ist eine super Show, die geht super schnell vorbei und so und so und so und so. Und darum hängt man hier natürlich fest, weil man ja 20 Tage hier oder länger noch jeden Abend spielen muss in Berlin. Und ich mache fast nichts hier, außer in meinem Hotelzimmer und mich ausruhen. Am nächsten Tag um 5 Uhr gehe ich mich schon schminken. Aber wenn ich was mache, also wenn ich essen gehe, und das ist das, worauf ich jetzt hinaus wollte. Ich habe einen super Restaurant-Tipp. Der ist total altmodisch und total, da werden die Leute sagen, ach Gott. Am Theodor-Heuss-Platz gegenüber von den Wühlmäusen ins Blockhaus. Da weiß ich einfach, was ich habe.
Ja.
Die kennen mich schon. Und ich denke, ich brauche eigentlich in Berlin nichts mehr. Ich brauche mein Blockhaus am Theodor-Heuss-Platz und ja, mein Zelt und mein Zentralhotel, in dem ich hier bin, in Tegel. Ein ganz kleines Hotel, wo wir alle untergebracht sind. Aber warum ich das sage, ist, dass immer wenn ich bei Blockhaus bin, das ist tatsächlich wirklich ein Typ, ich kenne den ja gar nicht, Egon Block oder wie der heißt.
Ja,
aber der hat einfach seinen Laden, hat er einfach im Griff. Die sind total freundlich, es ist ein bisschen altmodisch, aber es funktioniert alles. Es fängt beim Toilettenpapier an. Kennst du das, wenn du irgendwo auf Toilette gehst und du hast diese billigen Riesenrollen da und du willst diese Rolle drehen und das reißt dir dauernd ab? Das hat der nicht, der hat Blättchen. Also der geht auf seinen eigenen Restaurants, geht der wohl kacken, dass er genau weiß, was da für Toilettenpapier hin muss. Und das ist einfach überall. Du kannst da hingehen, wo du willst, ist alles altmodisch und so. Du gehst vor den Laden, da ist ein Aschenbecher, damit du da eine draußen wenigstens rauchen kannst. Freundliches Personal, super Essen, tolle Preise, Parkplatz vorm Haus, mitten in Berlin. Und ja, ich kann nur sagen, danke, Herr Block. Ich fühle mich bei euch total zu Hause. Das wollte ich jetzt zu Beginn mal sagen.
Pass auf, ich lege noch einen drauf. Meine Oma wohnte in, also erst in der Gussau, da bin ich auch geboren, und in Volksdorf, Hamburg-Volksdorf, und dann ist sie umgezogen, als mein Opa gestorben ist, in die Weiße Rose. Die Weiße Rose ist eine Fußgängerzone im Herzen von Volksdorf. Sie wohnte Weiße Rose in dem ersten Eingang, und wenn ich sie besucht habe, und es waren richtig, sag mal, es war so richtig gute Stimmung und wir hatten noch nichts gegessen und es war spät nachmittags, dann sagte sie, Mensch, wollen wir nicht ins Blockhaus gehen? Denn in der Weißen Rose, diese Ansiedlung, da ist ein Blockhaus. Ich glaube, das ist Blockhaus Nummer, warte mal, Dorotheenstraße war eins, dann das zwei, ich glaube, es ist Blockhaus Nummer drei, zwei oder drei. Das erste Blockhaus ist, glaube ich, 1968 eröffnet worden. Wir reden jetzt über die Zeit 1975 vielleicht oder vielleicht 78. Und dann gingen wir in dieses Blockhaus. Und das ist das Tolle, in Volksdorf, in Hamburg-Volksdorf, etwas biedere Gegend, ist es immer noch so, genau wie früher, genau wie früher. Es ist eine ganz, ganz, ganz sichere Bank. Du kriegst, die sind spießig freundlich, du kriegst Top-Essen, es geht relativ schnell. Wenn du sagst, darf ich noch eine halbe Zitrone haben für über mein, dann kriegst du zack die halbe Zitrone auf den Tisch, kostenfrei. Und das Beste ist, in Volksdorf sitzen noch die gleichen Leute da, nur eine Generation weiter, die da saßen, als ich mit meiner Oma immer da war. Nämlich Leute, die zu Hause nicht kochen wollen und die sich einmal die Woche zum fairen Preis was Gutes gönnen wollen.
Ja,
kann ich auch. Hochlebe Eugen Block.
Im Gegensatz dazu waren wir hier, nämlich als meine Tochter und meine Frau da waren, waren wir hier in so einem, so ein neues Restaurant, wo ich sagen muss, das Essen auch lecker war. David oder David und so hieß das. Gibt es in Hamburg auch. Das ist natürlich nur so, du hast immer den Eindruck, Tofu und was weiß ich. Kaffee haben sie nicht. Bier mit Alkohol haben, die haben auch keinen Alkohol. Also so richtig gesund. Und das Essen war lecker, es war schweineteuer. Mit Deutsch kamst du nicht weiter, war alles Englisch, sehr englisches Personal. Und also so richtig Future Generation Z oder was weiß ich.
Ja.
Und ich saß dann draußen und meine Tochter, die ärgert sich ja immer, wenn ich immer von früher rede und so. Ja, ich habe dann gesagt, naja, diese Generation, die wird ganz lange gesund sein, aber zum Schluss wird sie dann auch sterben. Also ich finde dann immer, kein Kaffee. Haben Sie Kaffee? Nein, Kaffee haben wir nicht. Dann kam mein Kumpel und sagt, haben Sie denn Bier? Nee, ein Bier haben wir auch nicht.
Weißt du, was Tolles? Wenn es eines Tages so weit ist, dass es eine Speisekarte gibt im Restaurant mit den Sachen, die es da nicht gibt.
Ja.
Weißt du, du gehst in ein Restaurant und dann sagst du dir, dann denkst du dir, oh, ich hätte gern, weiß ich nicht, Königsberger Klopse. Guckst du nach, Klopse gibt es nicht. Zeig,
Ja.
weißt du, und dann sitzt du am Tisch und suchst aus der Karte, also stellst dir vor, was du willst. Du kannst alles haben, was du willst, außer das, was es nicht gibt.
Ja.
Das ist sozusagen, vielleicht ist es eine ganz grandiose Geschäftsidee. Das
Das
Restaurant.
erinnert mich, das bringt mir die ganze Sache ja wieder. Ich will jetzt dieses Narrativ nicht bedienen, aber trotzdem fällt einem natürlich sofort die DDR ein, in der es ja auch nichts gab.
Ja.
Und da gibt es auch diesen schönen Witz, wie der Typ in das Warenhaus kommt und sagt in der dritten Etage: Entschuldigen Sie, haben Sie hier keine BHs? Und dann sagt er: Genau, und wenn Sie keine Zelte wollen, müssen Sie eine Etage.
Genau so geht das. Genau so. Tja,
Ach.
ansonsten weiß ich nicht, wie es aussieht bei dir mit der Atomkraft. Ich habe heute Morgen wieder diesen Fehler gemacht, der mir manchmal passiert. Ich weiß auch gar nicht, woran das immer liegt. Ich höre ja immer meine eigenen Sachen über mein Handy im Auto. Aber manchmal schalte ich dann um oder so, dann schaltet sich automatisch das Radio ein. Dann ist immer NDR Info. Und dann höre ich immer was, dann bin ich so fassungslos, dass ich dranbleiben muss. So. Da habe ich zum Beispiel gestern eine Sendung, also Auszüge einer Sendung vom Vorabend gehört, wo Menschen anrufen konnten. Also ganz normale Menschen, die den NDR hören, konnten bei NDR Info anrufen. Und zu dem Thema wurde diskutiert, ab 1.4. gibt es jetzt gar keine Corona-Auflagen mehr. Und das Irrsinnige ist,
Das
sie
ist
haben,
nochmal weg.
das Irrsinnige ist, ich habe dann angefangen zu zählen nach dem zweiten oder dritten. Deswegen weiß ich es nicht mehr genau, aber es waren zwei oder drei vorweg und dann habe ich gezählt. Es kamen danach 8 Kommentare, die nur besorgt waren, die erzählt haben, oh Gott, jetzt ist man ja völlig schutzlos. An denen ist die gesamte Entwicklung der Wissenschaft, selbst von dem Traumtänzer Lauterbach, ja, alles, was die inzwischen gesagt, ist an denen vorbeigegangen. Sie fühlen sich von dieser Corona, dieser furchtbaren Seuche bedroht. Einer hat also in großen Farben und Formen geschildert, wie seine gesamte Familie ausgerottet worden ist, was natürlich Bullshit ist. Es ist so irre und es wurden nur Kommentare. Also, wie gesagt, 3 plus 8 würde ich mal tippen oder 2 plus 8 Kommentare. Und es waren nur Kommentare, die gesagt haben, wie unglaublich schlecht das ist, dass diese ganzen Maßnahmen abgeschafft worden sind. Wie verstrahlt sind, und jetzt pass auf, nicht das Land, weil das Land denkt völlig anders, wie verstrahlt sind die Journalisten eines Informationssenders, eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass sie wirklich glauben, sie können uns so eine Scheiße auftischen. Da habe ich gedacht, gestern habe ich mich geärgert. Heute Morgen mache ich den gleichen, ich der Vollidiot, den gleichen Fehler wieder und gerate in einen Beitrag zum Thema Atomkraft. Am Freitag werden ja nun die letzten 3 Atommeiler in Deutschland abgeschaltet und dann hat man sich mal mit Experten, einem also Experten, einem Kommentator und Stimmen aus dem Volke. Und du wirst es nicht glauben. Es wird gefeiert, dass endlich diese verdammten, diese unglaublich unsichere Hochrisikotechnologie, mehrfach erwähnt, Hochrisikotechnologie, das Wort, das die Grünen erfunden haben, wurde dann wurde da erwähnt. Und ich war so fassungslos, dann habe ich mit dem Handy das aufgenommen, weil das glaubt mir ja kein Mensch. Und dann hatte ich Glück, weil dann kam ein Bericht aus Finnland. Dort kam zur Sprache erstens finnländische Energieminister, zweitens finnländische Grüne und drittens ein Typ, der gerade das Atomkraftwerk in Finnland eröffnet. Das wird jetzt am 17. geht das in Betrieb. 60% der Energie in Finnland kommen dann aus diesem Atomkraftwerk. Nagelneu, neueste Technologie, alles sicher, alles fein. Sie haben sogar ihre eigenen Lagerstätten für die Elemente und sagen, auch die deutschen Sachen würden sie jetzt nicht aufnehmen. Das ist wie mit einer Garage, da kommt nur mein Auto rein, hat er genauso gesagt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn der Finne jetzt ein neues Atomkraftwerk aufmacht, wie sehen es eigentlich die anderen Länder? Daraufhin habe ich eingegeben bei Google Kommentare der Grünen aus Spanien, Frankreich und so weiter und so fort. Ne? Und dann findest du, unsere Grünen sind absolute Nestbeschmutzer, Vollidioten, Narzissten, Wahnsinnige und sie sind völlig unbelehrbar, weil der Rest der grünen Welt, ich muss mir vorstellen, ihre eigene, weil der Rest der grünen Welt sagt, die Deutschen verpesten unsere Luft und riskieren die Gesundheit unserer Kinder mit ihren Scheiß-Kohlekraftwerken und die Atomkraft schalten sie ab. So, ich habe mich so geärgert und ich war dann so fassungslos und dann habe ich gedacht, man kann diese Scheiße nicht mehr hören oder du flippst aus.
Ja, es ist tatsächlich so. Also, ich habe ja hier Freunde, die so szenemäßig und theatermäßig unterwegs sind. Und die kippen auch jetzt alle tatsächlich um. Und da war ich total überrascht, dass die sich so negativ über die Medien geäußert haben. Die wirklich gesagt haben, die Medien sind tatsächlich im Moment so, die bewerfen anderen vor, sie seien, könnten keine Kritik vertragen und wären unverbesserlich, aber sie merken überhaupt nicht, dass sie selber sind, mit ihren ganzen Ismussen und mit ihren ganzen Diskussionen. Also bei NDR Info zum Beispiel höre ich sonntags nur den Gottesdienst. Aber da bin ich auch schon am Überlegen, ob ich den Gottesdienst nicht mehr bei NDR Info höre, sondern bei Kontrafunk, da wird der Gottesdienst ja auch übertragen.
Besser ist es.
Ich bin gar nicht so gläubig, aber ich höre trotzdem ganz gerne, höre ich mal Gottesdienst. Und ja, was diese Atomsache betrifft, ja, es ist ja offensichtlich einfach so, so dämlich.
Aber ich habe gedacht, das sei die grüne Meinung. Ich wusste, dass es vereinzelt Grüne gab, die sozusagen sagen, nee, also Atomkraft ist schon sauber und so. Nachdem der Habeck jetzt neulich in dieser Vollpfosten in der Ukraine war und gesagt hat, naja, natürlich laufen die Atomkraftwerke hier weiter, die sind ja sauber. Und die sind ja, nee, natürlich nicht sauber, die sind ja gebaut. Und deswegen laufen die weiter. Also unsere sind nicht gebaut anscheinend. Aber das Spannendste finde ich, er wollte wirklich erzählen, dass die gebaut sind und deshalb sicher in einem Kriegsgebiet. Da fliegen Raketen durch die Gegend und da sollen Atomkraftwerke sicher sein. Der Typ ist irre. Der ist ein irrer Narzisst, ernsthaft. Also ich glaube, der ist auch tatsächlich, genau wie Frau Baerbock, das sind ernsthafte Gefahren.
Ich habe ja immer noch Hoffnung. Hast du, also bei, ich, echt, ein letzter Funken Hoffnung ist ja noch in mir. Aber das habe ich immer, dass ich so denke, vielleicht machen die es ja doch richtig.
Kennst du, also ich bin ja öfter in Las Vegas, ne? Und dann siehst du an den Spieltischen immer diese traurigen, abgerockten Figuren stehen. Und dann nimmt der hat er so eine Handvoll Chips, ja, und dann legt er so zwei Chips irgendwo hin und verliert. Und dann legt er wieder zwei Chips irgendwo hin und verliert. Und dann passiert Folgendes: Dann nimmt er irgendwann alle Chips, weil er ja denkt, er muss jetzt gewinnen, damit er die Verluste, die er schon hat, wieder ausgleicht und setzt diese auf irgendeine Zahl. Genauso ist es hier auch. Man könnte denken, es könnte gut gehen. Aber weißt du, was immer passiert? Immer, wenn du da hinguckst, die Kohle ist weg und der Typ fängt an zu weinen. Das war's. Und dann verpisst er sich und dann gibt es vereinzelte Dummköpfe, die sagen, oh, der tut mir aber leid. Ja, das wird der Herrn Habeck genauso gehen. Da werden irgendwelche Freunde, die er da hochgepusht hat in seinem komischen Traumministerium da, die werden sagen, oh, das ist aber jetzt schade. Jetzt sind wir aber ein bisschen traurig, dass die ganze Schar aufgeflogen ist und dass er jetzt weg ist. Aber der Rest der Welt sagen, oh Mann, das war doch logisch, das war doch so. Und wie gesagt, der Funken Hoffnung ist, den kann man immer haben. Aber Physik ist nun mal Physik, Gesundheit ist nun mal Gesundheit, Umweltschmutz ist Umweltschmutz. Und ganz ehrlich, wenn es um CO2-Reduzierung geht, das, was kein CO2 macht, als schädlicher darzustellen, als das, was massiv CO2 macht, das ist einfach, gibt auch keine Begründung mehr. Also.
Ja, ja, wie gesagt, also bei mir ist immer so, dass ich immer irgendwie versuche, so Hoffnung zu haben. Also, denn das Gegenteil bei mir von der Hoffnung ist mir dann auch egal in die 20 ja. Jahren, weil ich kann's ja auch nicht, also ich bin, und Valentina, ich koppel mich ja immer ab von dem Denken an meine Kinder. Ich denke, da gibt's ja viele Leute, die dann sagen, ja, ich muss für mein Kind und da mache ich mir Sorgen. Das versuche ich nicht zu tun, weil ich einfach denke, mein Kind muss ihre Welt selber gestalten.
Aber jetzt frage ich mal alle, die uns zuhören und die Kinder haben, ne? Also, wenn sie die Wahl hätten zwischen, ich bin jetzt hier, ich gebe jetzt mein Bestes, ich mache weiter und sehe zu, dass ich meinen Kindern eine gute Welt hinterlasse und dass ich ihnen möglichst das gebe, dass sie möglichst gute Startsituation haben, sagen wir mal, ja? Oder sie gehen wohin? In ein anderes Land, in dem es den Irrsinn hier nicht gibt und in dem ihr Leben die gleiche Qualität hätte, wie es heute hätte. Wie viele würden in Deutschland bleiben? Würde ich mal gerne wissen. Kann ich gar nicht beurteilen, aber würde ich gerne wissen. Ich glaube, also wenn du siehst, dass 71% massiv unzufrieden sind mit der Ampel nach gestriger Umfrage und so, dann glaube ich, dass ganz viele Menschen sagen, weißt du was, scheiß auf dieses Land. Lass die Irren sich selber hier dem Untergang verschreiben. Lass die hier ein neues Syrien aufmachen oder sonst irgendwas. Lass die einfach machen. Lass uns woanders hingehen, wo es genauso schön ist. Das Problem ist natürlich jetzt real. Ich bin kein Experte für Auswandern. Ich kann sagen, dass es in Uruguay mit Sicherheit besser und sicherer ist als hier, aber dazu musst du auch da alle möglichen Auflagen erfüllen. Amerika ist sicher in vielen Bereichen auch noch besser als hier. Und es gibt viele andere Länder, wo es besser ist, sicher. Aber so richtig einfach ist es nicht. Und du musst ja da eigentlich mindestens aus der europäischen Gemeinschaft raus, weil die sind ja alle in so einem Fahrwasser unterwegs. Wobei, langsam trennt sich das.
Ja, es fällt irgendwie auseinander. Da kommen wir nachher zu meinem Buchtipp. Aber ich kann ja den Buchtipp auch jetzt mittendrin mal sagen.
Das kannst du reinknallen, einfach so.
Mein Buchtipp, Moment, ich muss da hier mal so klicken. Mein Buchtipp ist, das ist tatsächlich echt ein interessantes Buch. Man muss ja nicht alles glauben, was man liest, aber
Ja.
es ist gut, wenn man einfach viel liest. Das Buch ist von Ulrike Gero und von Hauke Ritz und es heißt Endspiel Europa. Warum das politische Projekt Europa gescheitert ist und wie wir wieder davon träumen können. Im Klappentext steht, Europa ist mit einem grausamen Krieg an seiner Grenze konfrontiert und steht 30 Jahre nach der Wiedervereinigung und Maastrichter Vertrag am Scheideweg. Ulrike Gero und Hauke Ritz beleuchten in ihrem Essay Endspiel Europa die Entwicklung der Europäischen Union seit 1992 und besinnen sich auf die ursprünglichen europäischen Werte und Ziele. Ein souveränes Europa und eine kontinentale Friedensordnung. Die Entwicklungen, die dem Ukraine-Krieg voranging, beleuchten sie genau und bringen bisher weitgehend Unbekanntes ans Licht. Ulrike Gero und Hauke Ritz fordern ein Umdenken hin zu einem eigenständigen Europa, das gegenüber Amerika und Russland als gleichwertiger Partner auftritt. Ich fand dieses Buch total, total interessant. Es waren viele Informationen da drin, wo du tatsächlich auch genau sehen konntest, was war der Plan von Kohl, der ja später irgendwann auch gesagt hat, die machen mir mein Europa kaputt. Gerhard Schröder hat sich gar nicht für Europa interessiert, hörst du auch so in diesem Buch. Wie gesagt, ich habe ja schon mehrere Male gesagt heute, dass ich ja immer so ein bisschen raus bin, weil ich in Berlin einfach festhänge mit Arbeit und Ausruhen. Darum gucke ich keine Nachrichten. Was ist denn da in Frankreich gewesen? Macron hat sich doch auch irgendwie eigenartig geäußert, hat sich
Auch das ist
Europa,
toll.
Amerika empört oder was war das?
Er hat eigentlich was gesagt. Also, ne, ich würde mich so gerne über ihn aufregen, weil ich das auch gerne mache. Aber in diesem Fall stimme ich ihm eigentlich zu, weil er hat gesagt, Europa muss seine Eigenständigkeit behalten und kann nicht immer ein Vasall und Wasserträger von Amerika sein. Das hat er im Zusammenhang gesagt mit China. Das heißt, da geht dann dieser Amerika-China-Konflikt mit rein. Und da sollten wir eigentlich schon, muss man schon auf der Seite stehen, wobei ich mich zu wenig auskenne, als dass ich wirklich was sagen kann. Aber rein emotionsmäßig halte ich das richtig? Also habe ich eigentlich gedacht, dass Europa ist jetzt, glaube ich, inzwischen auch vorbei, ehrlich gesagt. Aber so vor 10 Jahren hätte ich immer gesagt, Europa muss eine viel größere Selbstständigkeit haben und die deutsch-französische Achse hat jede Basis, um das aufzubauen. Mit England sogar. Also England war ja damals noch dabei. Dass wir sozusagen eigentlich genauso sind wie Amerika oder wie China oder wie Russland. Also dass wir zumindest eine Gleichwertigkeit bekommen, trotz des Vielvölkerstaates. Aber alle diese genannten Länder sind auch Vielvölkerländer. Also die Staaten, Vielvölkerstaaten. Also Russland ist ein Vielvölkerstaat, China, Amerika, alles das Gleiche. Warum sollen wir das dann nicht auch sein als Europa? Heute in dieser, sag mal so, vielfach auch zerstörten Welt und auch mit dieser ganzen Corona-Geschichte und WHO und diese Diktatur von irgendwelchen großen Organisationen und so wird das natürlich zunehmend schwieriger. Aber finde grundsätzlich hat er recht. Was viel interessanter ist an Frankreich ist, die deutschen Systemmedien, ich sage auch immer gerne Altpapiermedien, die schreiben ja gar nichts, praktisch nichts über das, was in Frankreich los ist. In Frankreich ist praktisch Revolution, da brennen die Straßen, da ist richtig Alarm und nicht nur wegen der Rentengeschichte, nein, auch wegen der restlichen Politik. Die Franzosen sind mit ihrer Politik eigentlich in Umfragezahlen weniger unzufrieden, als wir mit unserer Politik sind, aber sie tun was und zwar richtig. Und ich wünsche unserem Land so sehr, dass genau das Gleiche, was in Frankreich gerade passiert, hier auch mal passiert, dass die da oben mal merken in Berlin, dass sie nicht alle an der Waffel haben, dass sie einen an der Waffel haben, dass sie endlich was tun müssen und dass sie nicht alle auf der richtigen Seite sind. Und dass wir alle hier die Dummköpfe sind, die hinter ihnen stehen. Insofern, das wird richtig systematisch. Ich habe auch einen Insider in einer großen deutschen Nachrichtenredaktion. Darüber wird nicht berichtet. Und es sind heute, glaube ich, heute ist wieder Großstreiktag, 600.000 Leute in Paris unterwegs und in allen Großstädten. In Bordeaux haben sie das Rathaus angezündet vor ein paar Wochen. Das weiß kein Mensch.
Also das wird total spannend werden, ja jetzt hier. Ja, also ich glaube, ganz abgesehen davon, glaube ich, dass es in Deutschland niemals so eine Revolution geben wird. Das haben wir da an der Stelle waren wir ja auch schon
Ja,
öfter.
genau, wird nicht passieren.
Spannend wird jetzt werden natürlich, dass hier in Berlin angekündigt wurde von der letzten Generation, dass die jetzt tatsächlich ganz Berlin lahmlegen wollen. Also sie wollen ja sogar Autos anzünden. Und ich bin tatsächlich wirklich gespannt, das könnte ja der Stein des Anstoßes dann sein, für die Leute dann endlich auf die Straße zu gehen und zu sagen, also jetzt reicht's uns. Aber ich glaube immer noch nicht, dass das passieren wird. Ich bin nur froh, unsere Produktion ist dann, glaube ich, vorbei und wir sind dann hier wieder weg. Aber ich habe tatsächlich jetzt diesen Surströmming-Fischwitz, den ich ja da mache, will ich jetzt wahr machen. Also ich will tatsächlich jetzt in mein Auto Surströmming-Fischdosen stellen, weil ich einfach nicht irgendwo in der Schlange stehen möchte, die vorne blockiert wird und du kannst nichts machen. Du willst denen ja nicht einen aufs Maul hauen. Du kannst sie nicht wegreißen. Kann ich irgendwie, will ich das auch nicht. Ich glaube, so eine Dose Stinkefisch über den Kopf ist dann für mich wenigstens irgendwie so eine Genugtuung, dass ich mich ins Auto setzen kann und sage, so, ich habe jetzt auch da meinen Protest gegen den Protest und ich habe niemanden verletzt und habe da mein Zeichen gesetzt.
Also ich kann
Fertig.
dir sagen, ein Freund von mir hat einen Container davon bestellt und hat 4000 Dosen einfach nur über Social Media Kanäle, 4000 Dosen davon verkauft in einem Monat, in 5 Wochen.
Ja, tatsächlich.
Ja, 4000 Dosen. In Hamburg ist es so, also die Generation Vollidioten, in Hamburg werden die ihre Proteste nicht ausweiten. Die Gewaltbereitschaft in Hamburg gegen diese Bewegung ist groß. Und es haben ja schon die ersten Backpfeifen gefangen und ja auch diese Bestrafung von diesem Lastwagenfahrer ist nicht schön, die zu treten. Ich bin auch ein friedfertiger Mensch, aber auf der anderen Seite, ich verstehe das. Der Mann wird bezahlt nach Stunden. Der kriegt seine Arbeitskraft nicht untergebracht, obwohl er will. Er wird aufgehalten von denen. Also geht gegen seinen Plan, gegen seine Familie, gegen seine Gesundheit, gegen alles. Und dass er den getreten hat, finde ich völlig in Ordnung, ist Berufsrisiko. Und ich finde für mich, also ich hoffe wirklich, dass es mir passiert. Ich fahre ja meistens Moped in Hamburg, wenn das Wetter gut ist, dann komme ich auch dran vorbei, dann komme ich auch an die Quelle der Arschlöcher ran. Und dann werde ich mich da entsprechend tätig zeigen. Ganz sicher. Also ich
Also wenn
finde,
man
man muss denen zeigen, dass sie haben nicht das Recht auszuhebeln. Und nur weil die Politik zu feige ist, dem klar entgegenzutreten, kann es nicht sein, dass die unser Land aufhalten. Und wenn in Berlin die ein Lager aufmachen, dann hoffe ich, dass es genug Leute gibt, die diese Zelte immer wieder einreißen. Fertig.
Ja, also mein Anwalt Ralf Höcker, der hat da auch irgendwann mal was zu geschrieben, dass man tatsächlich auch sich dagegen wehren kann, wenn man eben auf dem Weg zur Arbeit ist, weil das einfach ein Eingriff ist. Da wird ja immer so getan, nein, nein, das ist ein Protest, man dürfte das nicht. Doch, der hat das irgendwie gesagt, man darf sich dagegen wehren.
Aber nicht, wenn die Polizei, ich glaube, sobald die Polizei auftaucht, darf man es wieder nicht mehr. Aber davor darf man das. Das heißt, man muss schnell sein. Deswegen bin ich da im Vorteil mit meinem Moped. Und ich kann, wie gesagt, ich kann nur jedem raten, kauft euch eine Dose Stinkefisch und schüttet sie über die Jungs über. Schüttet
Ja.
sie, weil es ist dann auch für die Polizei viel leichter, sie zu identifizieren. Man muss dann nur der Nase nachgehen. Das Zeug geht eine Woche nicht raus, das geht vom Körper nicht weg. Das hat wirklich hervorragende Folgen. Ganz
Ich
großartig.
habe
Passt
übrigens
einfach.
gestern gehört, das hat Yvonne mir erzählt, dass Fridays for Future sich distanziert von der letzten Generation. Das finde ich auch interessant. Das ist ja dann schon mal ein kleiner Lichtblick. Wir sind ja auch keine Fridays for Future-Freunde, aber wenn wir die Wahl hätten zwischen den beiden, würden wir dann doch die Hüpfer nehmen, ne?
Ich weiß gar nicht, was jetzt, ja, ich würde dann lieber die Fridays nehmen wahrscheinlich.
Ja.
Aber obwohl, nee, aber eigentlich, es ist so wie zwischen Pest und Cholera.
Ja, das stimmt.
Ist schwierig. Es ist ein schwieriges Thema. Ansonsten haben wir ja, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, fragst du dich auch manchmal, was ist eigentlich mit Peter Klein?
Wer ist denn Peter Klein?
Peter Klein ist der Mann von Iris Klein. Und ich frage auch auf Social Media regelmäßig, was ist eigentlich mit Peter Klein? Denn Peter Klein sie war ja im Dschungel, er war dann auch da und hat ja mit Yvonne irgendwas angebändelt. Die war auch beim Dschungel, aber nur im Hotel wie er. Und da haben die ein bisschen angebändelt und dann gibt es da eine offene Liebesbeziehung. Iris Klein, die Frau von Peter Klein, hat sich dann von ihm getrennt. Iris Klein ist übrigens nur zur Information von der Katzenberger, die Mutter. So, das heißt, damit man es einsortieren kann. Und jetzt ist es meine große Sorge, was ist eigentlich mit Peter Klein? Und ich freue mich immer, wenn in der Bild-Zeitung Titel, ich meine, muss man sich mal überlegen, titelmäßig, Peter Klein auftaucht. Weil Peter Klein steht für mich dafür, wo wir gelandet sind. Ein Mann namens Klein, wo man sich fragt, was er macht, wie sein Leben so ist und hin und her. Endlich geht es hier um den kleinen Mann.
Stand das Satz, war das eine Schlagzeile in der Bild?
Der ist schon, also ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt nachgucken würde, ob Peter Klein schon wieder in der Zeit, also es ist immer was mit Peter Klein und das ist ein Mann, der wird zum Promi aufgebaut, ja. Warte, ich guck mal kurz nach, du bist live dabei. Reinhold Messmer fordert, Hälfte aller Bären abschießen. weil ein Jogger in Italien zerfleischt wurde. Dann heftiger Vergleich zum AKW aus, als wenn Habeck 7500 Windräder in die Luft jagt. Nächste Überschrift. Briten laufen Sturm gegen Nacktshow für Kinder. Geht das zu weit? Ich weiß gar nicht, um was es geht. Kathi Hummels offen wie nie. Mit 8 Jahren war ich schon in der Therapie. Antonia rechnet mit Bauer Patrick ab. Antonia ist die Frau, die mit den Bauern zusammen im Sommerhaus der Stars war und die da ganz scheiße behandelt wurde von ihm. Ein ganz übler, übler, übler Frauenfeind, der auch noch gepusht wurde vom Fernsehen und am Ende, anstatt disqualifiziert zu werden für sein Scheißverhalten, auch noch das Ding gewonnen hat. Sie sagt aber, ich dachte mir gleich, du kleiner Hund. Dann kommen Harry und Charles, bis zuletzt wurde hart verhandelt, dann Chance auf Versöhnung vertan in England. Mit diesem Trick bekommt Anna24 ihr ADS im Griff. Hier fliegt ein Kleberklimer von der Straße, der kriegt einen ordentlichen Tritt. Dann steht hier, Instagram feiert Mini-Schafspudel Bailey unter der Überschrift Snoopy lebt. Männer haben Angst vor einer 2 Meter großen Frau aus Florida. Im Schwarzmarkt blüht das Geschäft mit Laura Müllers Onlyfans-Fotos. Ja, und Peter Klein findet im Moment nicht statt, leider. Das tut mir jetzt entsetzlich leid. Ja, das tut mir leid. Nee, er findet
aber
nicht statt.
Aber alle werden suchen gestern. Nach Peter Klein jetzt.
Ja. Ja, er war gestern, also was ist eigentlich mit Peter Klein? Er war gestern, war Peter Klein aber auf jeden Fall da und dann hat er gesagt, Peter Klein hat sich bekannt zu Yvonne Wölke. Das Lustige ist, keiner von uns kennt diese Menschen, aber deswegen ist es ja so lustig.
Aber Yvonne Wölke sagt mir was. Das ist doch was. Das, ist das?
Die war mal irgendwie, die war mal, glaube ich, Schönheitskönigin in Deutschland oder so. Die hat mal irgendwas, irgendeinen Wettbewerb, so einen Schönheitswettbewerb gewonnen, so eine Blondine mit großen Hupen. Darf man das noch sagen, große Hupen? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Egal.
Nein, das ist diskriminierend, das ist antimobilisch. Was weiß ich, das ist gegen Autos.
Aber wie sagt man das denn heute, wenn jemand große Oberweite hat? Wie nennt man das?
Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Könnte man das große Oberweite hat man früher gesagt, Balkon. Also,
nee, das sagt man auch nicht mehr. Balkon sagt man nicht, Hupen sagt man wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß es nicht. Brüste sagt man sicher nicht, weil dann würden ja die Männer sagen, ich habe auch Brüste und irgendwas ist da. Es ist so schwer geworden, das Leben, verdammt. Was ist eigentlich mit Peter Klein?
Okay. Es ist schon total irre. Also das ich frage mich auch wirklich, wo es hingeht. Also
tatsächlich. Also ich weiß, was ich glaube. Ich habe eine Parallele gefunden und zwar, wenn wahnsinnige Führer, ne? Also richtig so wahnsinnige Führer, so Diktatoren, ganz schlimme, richtig schlimme Landesführer. Je mehr die in die Enge geraten, desto irrsinniger werden deren Statements und deren Taten. Und wenn du das mal als Maßstab nimmst, dann denke ich, sind wir kurz vorm Ende angekommen schon.
Ja.
Also dann müsste man eigentlich sagen, die Bundesregierung überlebt den Herbst nicht. Und das Einzige, was eben leider nicht passiert in Deutschland, ist, dass protestiert wird. Weil wenn jetzt schon mal 600.000 Leute wie in Paris, in Berlin auf der Straße wären, würden sagen, ihr könnt uns mal an die Füße packen, wir wollen euch nicht mehr, dann müssten sie ja als Volksdiener, sie sind, das darf man nicht vergessen, sind ja Diener des Volkes, sind ja angetreten, um das Wohl des Volkes zu mehren. Und ehrlich gesagt, seit diese Bundesregierung am Start ist, habe ich nicht einen einzigen Punkt, wo sie das Wohl des Volkes gemehrt haben. Nicht einen einzigen Punkt kann ich da finden. Was haben die jetzt gut gemacht oder besser gemacht?
Ja, also da tatsächlich würde mir auch nichts einfallen, dass sie irgendwas
aktiv besser gemacht haben. Ja, sie sagen ja immer, ja, konnten wir ja nicht, weil ja der Krieg war und das, aber im Krieg haben sie auch alles verkackt. Da haben sie jetzt gestern Cannabis gesetzt. Wie sieht es eigentlich bei dir mit der Kifferei aus, wo wir mal jetzt in die entscheidenden Themen kommen?
Cannabis habe ich auch gar nicht mit. Und was ich nicht verstehe, ist tatsächlich als Raucher, der wirklich oft da versucht, sich das abzugewöhnen und da wirklich Probleme mit hat. Auf der einen Seite das Rauchen die Raucher so zu diskriminieren und auf der anderen Seite aber dann das Kiffen zuzulassen. Also das geht nicht. Dass ich ja in einem Geschäft keinen Kaffee kriege oder keinen Alkohol und jetzt lassen sie das Kiffen zu.
Ich muss da kurz eingreifen. Es tut mir wirklich leid, dich da auch sag mal, auf den Stand von 2023 zu bringen. Wir kennen das ja noch. Ich bin zum Beispiel jemand, der früher in der Lage war, während er sein Alfa Romeo Giulia gefahren hat, zwischen Deutschland und Holland, war ich in der Lage, einen dreiblättrigen Joint mit Pappfilter zu drehen während der Fahrt.
Oh, wow. Ein
Auto mit Gangschaltung. Ja, das konnte ich einhändig. Ich kann einhändig Joints drehen. Und die sehen richtig, aber vom Feinsten, vom Stopfungsgrad her, super abgestimmt, gut festgestopft, dass sie nicht zu schnell brennen und nicht zu heiß werden und so. Also kenne ich mich wirklich mit aus. So. Ich sage das nur deswegen, weil es ist ja oft, dass heutzutage Menschen mit gar keiner Kompetenz Meinung haben. Ich habe volle Kompetenz. Erfolgreicher Kiffer, seit ich 14 war. Ich kenne mich damit aus. Ich habe keinen Alkohol. Mit Alkohol habe ich nichts zu tun und so. Und aber ich habe mit 14 bin ich im Internat Kiff sozialisiert worden sozusagen. So. Ja, und früher war es so, dass man eben diese Joints drehte, dann nahm man Tabak Und hat dann das Haschisch oder das Marihuana mit Tabak vermischt und hat das dann inhaliert wie eine Zigarette und hat dann angefangen zu lachen. Deswegen auch der Begriff Lachzigarette, daher kommt das. Heute ist es ganz anders. Heute kann man vapen. Vapen geht wie folgt. Du nimmst den Stoff, den du hast, im Idealerweise schönes Biogras, ja. Gibt es ganz viele Menschen, die das im Keller ja sehr erfolgreich züchten. Und das nimmst du und es kommt in ein Gerät rein, das nicht das Zeug verbrennt und die Dämpfe freisetzt, die du dann inhalierst, wie beim Rauchen, sondern die erhitzen das nur. Und zwar erhitzen sie es so weit, und das kannst du auf dem Gerät einstellen, dass nur die ätherischen Öle freigesetzt werden. Das heißt, du hast das Kraut in diesem Gerät drin, dann stellst du ein, zum Beispiel 185, 182 Grad, würde ich mal sagen, und dann kommen genau die ätherischen Öle, die du haben musst, herrlich herausgesaugt aus diesem Kraut in deine Lunge und dann in deinen Blutkreislauf. Das hat mit Rauchen ganz wenig zu tun.
Ich werde jetzt ganz nervös. Das muss ich jetzt, weißt du, was mich vom Kippen immer abgehalten hat? Das ist tatsächlich, ich muss immer husten und echt die Raucherei. Also es schmeckt mir einfach nicht. Und das eröffnet, weil ich beneide die Kollegen, da gibt es wirklich durchaus ja auch Kollegen, die das jeden Abend machen. Die sind immer wirklich tatsächlich sehr entspannt und das sind ja schon so easygoing Leute. Ich habe allerdings auch in der Vergangenheit vor 20 Jahren Kollegen gehabt, die haben es übertrieben, die hatten nachher Halus, Verfolgungswahn und solche Sachen. Aber also jetzt, es gibt Kollegen tatsächlich, mit denen ich gerade arbeite, die sind immer so easy peasy, weißt du, so.
Also es gibt ja diesen Witz von früher, ne? Kiffen macht gleichgültig, mir egal. Das ist, also ich kann jungen Leuten, die hier zuhören und unter 18 sind oder unter 20, würde ich abraten, Marihuana und Ähnliches zu konsumieren, weil es tatsächlich gesundheitliche Schäden auch auf das Gehirn haben kann. Das ist das eine. Das andere ist, ich würde jetzt mal sagen, das Problem ist ein bisschen, dass das Zeug, was heute, und da hat sozusagen das neue Gesetz Chancen, das Zeug, was heute produziert wird im Keller, da gibt es Leute, die wirkliche Experten sind, die das anbauen mit schönen Heizlampen und allem, was dazugehört, angebaut auf leichtem Kies mit gemessenem Wasser, mit Nährstoffen drin. Also High-End-Produktion. Und die können dir am Ende sagen, wie viel THC, wie viel CBD und wie viel Zeug da drin ist von was. Das kannst du am Ende genauso, also sagen die dir ganz genau. Es ist total perfekt. Nur das, was wir früher weggequarzt haben, hatte also vielleicht ein THC-Gehalt. Der THC ist das, was tüdelig und lustig macht. Das hatte so ein THC-Gehalt von 3, 4, 5% vielleicht mal. Und selbst das gute marokkanische Haschisch aus dem Riffgebirge geht dann mit so einer, also würde ich mal sagen, so mit 12, 15% eher an den Start. Und das hast du auch gemerkt, weil da hast du dich gleich hingelegt und hast erstmal ein Nickerchen gemacht. So, heute ist es so, dass sie Gras züchten mit 24 bis 36% THC drin. Das sind irrsinnige, wirklich irrsinnige, also es ist irrsinnig stark. Und wenn natürlich dann jemand von früher sich die Dosis in seinen, in Anführungsstrichen, alten Joint reinpackt, dann kann es den schon mal aus den Schuhen hauen. Das ist nicht ungefährlich. Insofern habe ich die Hoffnung, dass wenn man das dann irgendwo in Social Kiffing Clubs oder so konsumieren kann oder kaufen kann, dass dann vielleicht die Qualität ein bisschen unter Kontrolle ist. Ich habe ein schönes Beispiel aus Las Vegas. Da gibt es eine Firma, die heißt Planet 13, Planet 13. Und ein riesiger Laden, riesig. Eine Lagerhalle, eine riesige Lagerhalle, total stylisch, wie so ein Apple-Laden. Und da sind also hunderte von Glasvitrinen. Und in den Glasvitrinen liegen jeweils, also pro hunderte von Glasvitrinen, und da liegen die Produkte drin, die es gibt. Da gibt es alles für den Marihuana-Freund. Und ich sage alles und ich meine alles. Da gibt es alleine sicher 200, 300 Sorten mit genauen Angaben, wie viel CBD, wie viel THC und so weiter und so fort. Dann gehst du da hin und sagst zum Beispiel, ich komme hier zur Messe. Ich habe natürlich furchtbaren Jetlag hier nach dem Flug und so. Und ich weiß, ich kann heute Abend schwer einschlafen und morgen Mittag werde ich wahrscheinlich auf der Messe sein und werde Jetlag kriegen. Dann sagt er zu dir, pass auf, eins, das nimmst du heute Abend, dann isst du noch was und legst dich hin. Und zwei, das nimmst du morgen um 14 Uhr, wenn du müde wirst. Und das ist tatsächlich, funktioniert auch genau so. Du bist müde auf der Messe, du ziehst dir so ein Stäbchen durch in so einem Vaporisateur. Es gibt so kleine Sticks, so wie Zigaretten sehen ja aus, nur aus Metall halt gebaut. Dann ziehst du 2, 3 Mal und dann bist du pling wieder da.
Das ist ja witzig.
Ja.
Also das ja, das bringt mich tatsächlich auf den Geschmack vielleicht. Ich warte jetzt, bis es dann legalisiert wird. Was mich aber wundert ist, dass man sich um solche Sachen jetzt so schnell, so krass kümmert.
Ja.
Vielleicht zum Abschluss noch. Hier in Berlin, ich bin ja in Berlin und da ist vor der Tür ein Unfall gewesen. ein schwerer Verkehrsunfall, naja, schwer. Also wir haben es live gesehen, ein Smart mit zwei türkischen Frauen wurde irgendwie abgedrängt und die sind volle Elle mit dem Smart in einen Stromverteilerkasten gefahren. Der ist in 1000 Stücke gesprungen. Der Motorblock von diesem Smart ist wirklich so ein Stück nach hinten gedrückt. Oder was, der Kühler weg, ich weiß nicht, also das Ding ist vorne total platt. Das ist jetzt 4 Tage her. Das Einzige, was da rumherum ist, die haben dann rot-weißes Band rumgemacht und das ist alles. Wo ich so denke, keiner hat den Smart abgeschleppt, keiner repariert diesen Kasten. Das ist vor 4 Tagen, das ist genauso, wie die Polizei es hinterlassen hat, so ist es seit 4 Tagen hier. Und das, finde ich, ist auch so ein typisches Zeichen für dieses Land. Es geht irgendwie nichts voran, also so.
Stell mal vor, die Leute, die das zu verantworten haben, würden jetzt auch noch alles kiffen anfangen.
Ja, das war genau der Gedanke.
Einmal so lange darf man.
Dann wird das noch länger. Das ist eigentlich ein schöner Schluss.
Ja, wobei, wir können noch nicht Schluss machen, weil ich muss ja noch meinen Buchtipp abgeben. Und der liegt mir heute sehr am Herzen.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja, es ist einfach nur, es ist tatsächlich nur einfach Leseliteratur. Und zwar, warte, ich muss es kurz einmal aufrufen, damit ich den Titel nicht wieder falsch sage. Also ich kann schon mal sagen, wie der Autor heißt. Das ist Bret Easton Ellis. Und das Buch heißt The Shards. Also The und dann Shards. Und das ist aber Deutsch. Also es heißt nur in Englisch, aber es ist von Bret Easton Ellis. Ein berühmter Autor. Ein dicker Roman. Eine Mischung aus Krimi, Thriller, Fiction, Zeitdokument und so weiter und so fort. Es geht um einen, ja, im Wesentlichen um einen, also zu einer Zeit in den 80er Jahren irgendwann, wo er sozusagen beschreibt, dass er jung ist und gleichzeitig treibt da ein Serienmörder sein Umwesen und es ist so ein bisschen Realität, Fantasy und alles. Es ist so unfassbar gut geschrieben. Es ist für mich wirklich, ich habe das gelesen und habe ich gedacht, lieber Gott, gib mir die Gabe, so schreiben zu können. Ich hätte auch Geschichten, hätte ich genug zu erzählen, aber es ist einfach so unglaublich toll geschrieben. Und ich empfehle am Bahnhof oder am Flughafen oder so, wenn man da mal ist, oder im Buchladen eben, einfach mal das Buch zu nehmen, eine willkürliche Seite aufzuschlagen und reinzulesen. Es ist wirklich ein grandioses Buch.
Das klingt sehr, 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 sehr spannend. Vor allem die Idee, eben irgendwo das Buch zu nehmen und einfach mal eine Seite aufzuschlagen, da reinzulegen. Einfach
das reicht, weil du siehst, es geht ja um den Stil. Also du wirst merken, jawohl, das möchte ich gerne lesen. So möchte ich gerne lesen. Das ist wirklich ein tolles Buch.
Schreiben wir runter, setzen wir alles drunter.
So, da haben wir noch, ich habe leider noch einen.
Ach, was denn?
Kennst du das Thema, dass alle Leute immer ganz viel Kaffee trinken und immer mehr Kaffee und Kaffee und Kaffee? Und da habe ich mir überlegt, ich bin auch kaffeesüchtig, ich trinke total gerne richtig guten Kaffee. Ich habe eine super Siebträgermaschine zu Hause, Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ich muss unbedingt den besten Kaffee finden, Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ich brauche Kaffee, ich brauche mehr Kaffee. Ich brauche vielleicht sogar 4 Kaffee. Hier in der Firma mache ich mir auch noch einen Kaffee. Ich brauche unbedingt Kaffee, Kaffee, Kaffee.
Ja.
So, das geht ja vielen Leuten so. Und ich bedenke immer, wenn was so ganz doll Routine wird, das gilt fürs Kiffen übrigens genauso wie für Kaffee oder Süßigkeiten, dann muss man es auch mal probieren zu durchbrechen, um sich selber zu beweisen, dass man nicht irgendwie schwach und abhängig ist. So. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich mal in Argentinien war. Und in Argentinien gibt es nicht nur Dulce de Leche, diese herrliche eingekochte Kondensmilch, die das Nutella der Intelligenten ist sozusagen, sondern es gibt da auch Mate-Tee. Die Mate-Tee-Zeremonie, egal ob mit dem French Press gemacht oder mit dem Original Bombolo oder wie das Gerät heißt, das ist dieses so eine Kürbis, so ein Kürbis, aus dem man das trinkt, mit so einem Strohhalm mit kleinen Sieben dran.
Da gab es, Sekunde, muss ich dich eben unterbrechen, da gab es auf AIDA gab's immer eine Edutainerin oder so, die hat das immer dabei gehabt. Weißt du, wen ich meine?
Nee.
Die hatte so lange schwarze Haare und die hat das immer, die hatte immer dieses Ding dabei, egal, die hatte immer dieses.
Aber ich habe mich da, das habe ich gar nicht gewusst. Siehst du jetzt im Nachhinein nach 11 Jahren, verdammte Kiste, hätte ich das gewusst, hätten wir mal einen scheren können.
Auf so jeden Fall. Mate-Ei.
Und es ja. War, das ist, wenn du, also das Ding ist das, Mate-Tee schmeckt so ein bisschen, weiß man ja auch von diesen Mate-Limos oder so, schmeckt so ein bisschen rauer, ein bisschen geräucherter, aber beim Kaffee ist es so, du trinkst den Kaffee und relativ schnell bist du auf Pep. Beim Mate-Tee ist es so, du trinkst den Mate-Tee und er hält dich beständig auf einem Level, auf einem sehr guten, kreativen, fitten Level. So, da habe ich jetzt gesagt neulich, pass auf, ich probier's mal. Ich gehe mal wieder zurück, ich mache jetzt nur Mate, habe mir Mate bestellt, habe mir eine Kanne nochmal das angeguckt, wie man das macht. Gibt es alles bei YouTube natürlich inzwischen. Und ich sage dir, ich möchte hier sagen, Freunde, probiert Mate-Tee. Es ist eine super Alternative zu Kaffee. Es ist extrem gesund. Es ist auch noch Detox. Hat ganz viele Stoffe drin, die der Kaffee nicht hat. Und es hat aber die gleiche Wirkung. Und es ist wirklich ein tolles Mate-Tee, ist ein tolles Produkt. Ich empfehle es, Bio zu nehmen und mit wenig Staub. Kann man, also jeder, der jetzt googelt, wird das rausfinden, was ich damit meine. Und man muss nicht das Original-Gefäß nehmen. Man kann das eben mit so einem French Press oder auch so machen. Das geht so auch. Aber wichtig ist, man muss es mal ausprobieren. Das ist wirklich cool.
Also ich höre es jetzt zum x-ten Mal und wie gesagt, von dieser ja, ach, guck mal, du hast da eine Tasse in der Hand. Ja, guck mal hier. Also ich sehe die da immer noch rumlaufen. Ich weiß ja nicht mehr, dass du die nicht kennst. Egal. Die hat immer dieses Ei und da ist so ein Metall, wie so ein Metallstrohhalm, wo die dann immer
Ja.
draus saugen und da rennt die immer mit rum.
Genau, und
Egal.
kannst du immer wieder auffüllen. Also wenn du es richtig machst, wie die Argentinier, dann füllst du das, dann packst du oben die Blätter rein, hast den Halm unter den Blättern und füllst immer wieder heißes Wasser nach, bis es dir zu mild schmeckt und dann wechselst du es aus. Ich mache das hier ganz normal wie Tee in der Kanne, muss nur die richtige Menge nehmen, aber das Irre ist die Wirkung. Und es ist halt total gesund und man muss immer aus Süchten auch mal aussteigen.
Genau. Ja, ich freue mich darüber total, weil ich nämlich immer mit meinem Bier, ich trinke ja jeden Abend so ein paar Bier hier. Und vielleicht ist das ja mal so ein Umstieg. Weißt du?
Ich glaube, die Alternative Mate-Tee zu Bier ist, das macht keinen Sinn. Wenn du abends anfängst, Mate-Tee zu trinken, dann kannst du nicht mehr schlafen, dann musst du noch mehr Bier trinken, um das zu vergessen. Das ist wie mit diesem verdammten Kokain, wenn man so viel kiffen muss, um das Kokain wegzukriegen oder so viel Alkohol trinken muss. Das hat keinen Sinn. Die Kombination, also ich würde es für tagsüber und morgens und tagsüber empfehlen.
Morgens und tagsüber. Ach, tatsächlich, ist das so?
Ja.
Tatsächlich, ist das, also, ja, dann muss ich passen, dann bleibe ich bei meinem Bier.
Bleib abends bei deinem Bier, aber probier morgens vielleicht mal einen schönen Mate-Tee.
Genau, über den Tag.
Ja.
Dank dir.
Ich wünsche dir einen hervorragenden Tag. Ich wünsche euch in Berlin alles Gute. Und ihr seid sehr tapfer, dass ihr inmitten der Woken-Community euer Zelt weiter betreibt. Und ich muss sagen, ich höre ja dann immer Menschen, die da sind. Und die sind alle, wie du gesagt hast, die sind alle wirklich begeistert. Deswegen
Ja.
geht hin, Freunde, geht hin.
Ja, ich freue mich auch sehr darüber. GT kommt zu uns, meine Lieben. Und ja, wir hören und sehen uns
Machen wir.
spätestens.
Dann tschüss.
Tschüss.